für mich war total wichtig, diese Kindersegnung, die was vorgenommen worden ist. Das hat mir einfach recht viel bedeutet. Dann diese ganze Verabschiedung, dieser ganze würdevolle Umgang von der Hebamme. Am Anfang habe ich mir gedacht, so ganz eine junge Hebamme, die war vielleicht 22, 23 Jahre. Und das wieder dieses Schubladendenken, die hat auch noch gar nicht so viel Erfahrung. Ich hätte mir gar keine bessere Hebamme wünschen können.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Kerstin Sommer und Peter Redl-Lenk.
Kerstin?
Peter?
Wer startet denn heute von uns zwei?
Du machst das immer.
Ich mache das immer.
Ich bin am Anfang zu nervös.
Dann mache ich das heute auch total gern. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast Das Sprechzimmer G1.3 aus dem Universitätsklinikum St. Pölten. Heute an meiner Seite Kerstin Sommer. Schön, dass du da bist, Kerstin.
Hallo.
Zu einem wirklich wichtigen Thema. Und wir haben heute drei Gäste und nur vier Mikrofone. Aber ich bin jetzt schon überzeugt davon, dass sich das alles gut ausgehen wird. Und unser Thema heute ist Sternenkinder. Und wir haben heute das Team der Sternenkinder bei uns, nämlich Edith Trinkel, Stationsleitung auf der Gynäkologie hier im Universitätsklinikum St. Pölten, Frau Magister Kerstin Böhm, Team in der Seelsorge hier im Universitätsklinikum St. Pölten und Stefanie Gruber, eine betroffene Sternenkindmutter. Ich würde gern so in das Thema einsteigen, um zu fragen, was steht denn hinter dem Begriff Sternenkind? Ja, was bedeutet der Begriff Sternenkind und was steckt hinter dem Begriff Team Sternenkind hier im Universitätsklinikum St. Pölten?
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein kann. Danke für die Einladung. Unter Sternenkind verstehen wir alle Kinder, die im Bauch der Mutter versterben. Das wird schon differenziert, auch nach Gewicht. Sternenkinder können auch schon kurz nach der Geburt versterben, aber wir reden jetzt zum Beispiel nicht von einem einjährigen Kind, das dann verstirbt. Wir unterscheiden auch medizinisch, wird unterschieden unter 500 Gramm und über 500 Gramm. Unter 500 Gramm redet man von einer Fehlgeburt, über 500 Gramm von einer Totgeburt. Für die betroffenen Eltern ist das natürlich immer eine große Trauer. Aber es gehört die Differenzierung, so trocken sie jetzt klingt, leider dazu, weil es auch für die Bestattung relevant ist. Das bekommen zum Beispiel, wenn es zum Beispiel eine Urnenbestattung ist, also eine Kremierung, bekommt jedes Kind über 500 Gramm eine eigene Urne. Was steht hinter Sternenkind? Natürlich viel, viel mehr als diese trockenen Tatsachen. Sobald eine Mutter weiß, dass sie schwanger ist, selbst wenn die Schwangerschaft nicht geplant ist, ist es so aus meiner Sicht, dass es immer eine große Bedeutung hat, eine Verbindung da ist. Und wir in St. Pölten haben uns gedacht, es ist auch wichtig, dass wir betroffene Mütter und natürlich auch Eltern multiprofessionell begleiten. Und darum haben wir vor circa 3 Jahren, ein bisschen mehr als 3 Jahren, das Team Sternenkind gegründet. Das war damals die leitende Hebamme, die Sabine Köllner und ich. Ich habe das in einer sehr positiven Weise kennengelernt, den Umgang mit Sternenkindern im St. Josef Krankenhaus in Wien. Da hatten wir auch so ein Team, das ist gerade jetzt im Kreuz und Quer auch vorgekommen. Und mir war wichtig, dass sobald wir betroffene Eltern begleiten, dass wir sie gut begleiten, aber auch einander gut begleiten. Weil auch Professionen, die damit zu tun haben, egal ob das eine Krankenschwester, eine Hebamme, Ärztin, Seelsorgerin, Psychologin ist, wir sind auch mit betroffen. Und sich da auszutauschen, ist für die Eltern einmal am wichtigsten und für uns selber wohl auch.
Edith, du bist auch Mitglied in diesem Team Sternenkind. Jetzt haben wir gehört, kleiner 500 Gramm ist es eine Fehlgeburt, über 500 Gramm ist es eine Totgeburt. Also man hat ja ganz klare Zahlen hinter sich, aber für betroffene Muttern, für die betroffenen Eltern spielen diese Zahlen vermutlich keine Rolle. Ja? Warum ist es dir wichtig, in diesem Team zu sein und was hast du da für eine Aufgabe drinnen?
Ja, ich möchte auch mal alle herzlich begrüßen und mich bedanken für die Einladung. Warum ist es mir wichtig, in diesem Team zu sein? Ich denke, dass es wichtig ist, gerade in der Pflege, die Mütter bzw. die Familien wirklich wertschätzend zu begleiten. Das ist eine absolute Ausnahmesituation für diese Familien. Und wir finden in der Pflege durch unsere Erfahrung, dass das egal ist, ob das jetzt da eine kleine Schwangerschaftswoche ist oder wirklich eine Totgeburt. Die Mutter ist von den Tagen, wo sie weiß, dass sie schwanger ist, eben erwartet sie ein Kind. Und dann ist es plötzlich von einer Sekunde auf der anderen, wo sie erfährt, dass vielleicht der Herzschlag negativ ist, dass es keinen Herzschlag mehr gibt. Bei einer Ultraschalluntersuchung zum Beispiel von einer Sekunde auf die andere wieder anders. Und das hat uns eigentlich dazu bewogen, dass wir wirklich wertschätzend und sehr fürsorglich mit diesen Familien umgehen. Und das ist uns wirklich ein Anliegen, dass sie diesen Moment und diese Schockminuten so gut bewältigen können wie möglich. Und das passiert ja nicht nur im Krankenhaus, wenn sie bei uns sein müssen, sondern das geht ja für die Familien draußen noch weiter. Und da wollen wir Erna so viel wie möglich Rahmen geben, wo sie wissen, wo sie nachher auch noch Hilfe bekommen, was im Krankenhaus schon passieren kann. Eben multiprofessionell, dass die Hebammen einbezogen werden, dass die Kinderpsychologinnen kommen, dass Sozialarbeiter vorbeikommen, dass sie so oft ärztliche Auskunft erhalten wie nur möglich, dass wir die Familien eben wirklich gut begleiten können.
Wie ich glaube, wie es gerade genannt worden ist, ist das eben eine sehr herausfordernde Situation und auch eine Ausnahmesituation. Mich würde interessieren, was man sich vor allem als Betroffene wünschen würde in diesen ersten Schritten, beziehungsweise wenn man diese Diagnose erhält und einfach dann überlegen muss, okay, wie geht's jetzt weiter? Das heißt, meine Frage wäre eigentlich direkt an dich, liebe Stefanie.
Ja, auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Wenn ich kurz auf das Thema zurückkommen darf mit den 500 Gramm, unter 500 Gramm, über 500 Gramm, da muss ich da widersprechen. Also meine Tochter hat eine eigene Urne und hat aber nur 46 Gramm gehabt bei der Geburt. Und diese Zahl macht sehr wohl, also hat mit mir persönlich sehr wohl was gemacht, weil das war dann wieder, wie wir vorher schon gesprochen haben, noch so ein Schlag ins Gesicht. Dein Kind hat keine 500 Gramm gehabt. Dein Kind ist eigentlich nicht am Leben gewesen. So kommt es für betroffene Mama dann auch rüber. Und dann ist eben das ganze Gesetzliche, was dahinter steht. Man hat keinen Anspruch auf Mutterschutz, man hat keinen Anspruch auf psychologische Hilfe, man hat keinen Anspruch auf Hebammenbeistand. Beziehungsweise war das damals so, wie meine Luisa zur Welt gekommen ist. Und dann steht man da. Und dann kann man eigentlich nichts anderes, als wie, dass man sagt, okay, ich bin Krankenstand. Aber mehr hat es da nicht gegeben. Deswegen finde ich das Angebot recht cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Aber das hat's, bei uns hat es nicht gegeben. Also der Sozialarbeiter kommen und so, das hätte vielleicht einiges bewirkt. Aber wir haben sie das selber irgendwie durchwürsteln müssen. Und was wünscht man sich als betroffene Mama? Das ist ein ganz breites Gebiet. Ich glaube, dass sie die ersten 3 Tage gar nichts angenommen hätte, weil sie da dieser Boden eben aufgetan hat. Nachher hätte man das durchaus gewünscht, dass da jemand da gewesen war, wer Außenstehender, der was mir zugenommen hätte und gesagt, der dreht einfach. Und wenn man das Ganze 20 Mal erzählt, erzählt man es 20 Mal. Genau, aber das hat es, wie gesagt, bei uns leider noch nicht gegeben. Und was ich schon betonen möchte, war dieser Pater Seelsorge. Die Luisa ist im Kepler-Universitätsklinikum zur Welt gekommen. Und also da war ich hellauf begeistert, von der Hebamme bis über die Seelsorge. Also ich glaube, besser hätte man das gar nicht machen können in diesem Umfeld, sage ich jetzt ja. Für mich war total wichtig diese Kindersegnung, die was vorgenommen worden ist. Das hat mir einfach recht viel bedeutet. Dann diese ganze Verabschiedung, dieser ganze würdevolle Umgang von der Hebamme. Am Anfang habe ich mir gedacht, so ganz eine junge Hebamme, die war vielleicht 22, 23 Jahre. Und das wieder dieses Schubladendenken, die hat auch noch gar nicht so viel Erfahrung. Ich hätte mir gar keine bessere Hebamme wünschen können. Ja, also die war so empathisch und so würdevoll, ist die umgangen. Mit mir, meinem Papa von der Luisa und vor allen Dingen auch mit der Luisa. Also da sind Handabdrücke, Fußabdrücke genommen worden. Die Luisa ist angezogen worden, was auch ganz, ganz wichtig ist. Es ist ein Foto gemacht worden von ihr mit uns. Der Papa hat die Nabelschnur durchschneiden dürfen. Also das wünscht man sich als Mama und das wünscht man sich, glaube ich, auch als Papa. Genau. Ich habe auch viel Kontakt gehabt mit der Simone vom Verein Pusteblume. Die hat mir da auch wirklich sehr geholfen. Ihre Tochter hat 495 Gramm gehabt, wie sie zur Welt gekommen ist. Und hat auch offiziell nicht existiert. Ja. Das sind schon, also das, deswegen sage ich, diese Zahlen, das macht schon was mit einer Mama, ja. Mhm. Genau, wenn man sich selber nicht darum kümmert, um Bestattung, um diesen ganzen Weg. Seit 2017 ist es ja möglich, dass man die Kinder ins Personenstandsregister eintragen lässt. Das war mir so wichtig, dass ich einen Zettel gehabt habe, wo ich gesagt habe, da schaut's her. Es ist nur ein Zettel, aber für mich war dieser Zettel so viel wert, weil ich einen Beweis unter Anführungszeichen gehabt habe, dass die Luisa wirklich gelebt hat, ja. Weil ansonsten, ja. Mhm. Also gesetzlich muss sie da sehr, sehr, sehr viel noch da.
Danke, Steffi, was du da erzählst, weil du sagst, diesen Beweis, und ich glaube, dass da ganz viel richtig passiert oder Gutes passiert ist, oder du hast gesagt, es sind Fotos gemacht worden, du hast gesagt, es sind Abdrücke gemacht worden, also dass da was Bleibendes da ist. Was ist jetzt Jahre später mit diesen Dingen passiert? Also wie, ich darf sagen, du hast gesunde Kinder.
Ja.
Ja. Wie die Luisa, wie ist die im Gedenken in eurer Familie noch da?
Also meine Tochter, die Mia, war ja damals 4, wie die Luisa zur Welt gekommen ist. Die hat das natürlich schon realisiert. Mama kriegt ein Baby, Mama freut sich auf das Baby, wir gingen einkaufen, es kommt eine Schwester und dann auf einmal zack, und die Schwester kommt nicht und die Schwester ist tot und die Schwester ist im Himmel und warum ist die Schwester nicht da? Und mir war das halt total wichtig, dass die Mia mit dem groß wird, dass sie eine Schwester hat, und das wird auch bei uns ganz offen kommuniziert. Und der Luisa-Foto steht nach wie vor bei uns im Wohnzimmer und das wird auch mit meinen 2 kleinen Kindern. Ich war dann nur in der glücklichen Lage, dass ich nur 2 gesunde Kinder zur Welt bringe. Und auch die wissen, da gibt es nur eine Schwester, das ist die Sternenschwester und das ist die Luisa und die ist im Himmel und die passt auf uns auf und wir handhaben das so. Ja. Also bei uns ist das ganz offen kommuniziert und wird es auch bleiben. Und wenn mich jemand fragt, wie viele Kinder das ich habe, dann sage ich, ich habe 4 Kinder, weil ich habe 4 Kinder. Ja. Und viele sagen, ja, nein, eigentlich hast du nur 3. Nein, ich habe 4. Und auf das poche ich als Mama, dass ich immer sage, ich habe 4 Kinder, weil ich 4 Kinder habe. Und das ist was, das wird so totgeschwiegen von manchen noch, ja. Und das ist nach wie vor ein ganz großes Tabuthema, leider. Und es ist ja nicht so, dass das 2-mal im Jahr vorkommt in Österreich. Ja. Es ist ja tagtäglich, passiert das an der Mama, passiert das am Papa. Und deswegen finde ich das eigentlich so erschreckend, dass sie ja gesetzlich da überhaupt nichts tut. Ja.
Ich habe jetzt gerade rausgehört, dass du versuchst, das wirklich sehr zu integrieren in den Alltag, ja. Und auch mit den Geschwistern. Gibt es da vielleicht auch irgendwas, weil ich gerade sehe, das sehen leider die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, dass ganz, ganz viele Bücher da liegen, ob es irgendwelche Hilfsmittel gibt, die du als unterstützend gefunden hast, um das eben so zu integrieren und auch deinen Kindern einfach zu erklären oder vielleicht auch nahestehenden Personen.
Also ich habe mich dann sehr ins Lesen geflüchtet. Ich habe mich sehr zurückgezogen. Ich war jetzt nicht der Mensch, der Peter kennt mich ein bisschen. Ja. Ich bin normalerweise eine, die was viel redet, die was gern redet, die was gern rausgeht. Und in dieser Zeit war ich eigentlich nur in meinen eigenen 4 Wänden und habe mich da wirklich eingesperrt. Ja. Und da sind mir eben diese Bücher dann, ich habe von meiner Tante das Buch gekriegt, Warum gerade du? Das hat mir wirklich, wirklich weitergebracht, von der Barbara Pachel-Eberhardt, wenn das wer kennt von euch. Oder die Abwesenheit des Glücks vom Rainer Jurjati. Und das ist so gewesen, wie wenn es die Bücher für mich geschrieben hätten. So ist das, habe ich das wahrgenommen, ja. Mhm. Und für die Mia habe ich eben Abschied von der kleinen Raupe und Sternenschwester besorgt und das haben wir ganz, ganz viel gelesen. Und ja, ich glaube, es gibt da, wir haben ja vorher schon gesprochen, ganz ein großes Angebot. Und da gibt es ja Unmengen von Büchern, die was man sich holen kann.
Super, weil ihr von Angebot sprecht. Also ich habe gehört, Verein Pusteblume hat dir geholfen und diese Bücher haben dir geholfen und wir werden die in den Shownotes aufnehmen. Und Kerstin, du wolltest jetzt, du hast gerade angesetzt, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Cool.
Ich finde das schön, dass du das sagst, mit den Geschwisterkindern. Das ist eine große Unsicherheit eigentlich bei ganz vielen Sternenkindereltern. Habe ich jetzt wieder letzte Woche die Frage bekommen, wie tue ich mich? Ich habe schon eine 3-jährige Tochter, soll ich die integrieren? Wir haben jetzt seit November auch die Bestattungen am St. Pöltener Friedhof mit Eltern, Gott sei Dank, wo die Eltern jetzt dabei sein können. Und ich sage immer aufmunternd, es ist natürlich ihre Entscheidung, aber wenn sie irgendwie sich's vorstellen können, wäre es schön, die Kinder vorzubereiten, eben mit ihnen vorher die Bücher anzuschauen, mit Hilfe von Bilderbüchern mit ihnen zu reden. Weil die Emotionen sind ja da. Die Geschwisterkinder spüren diese Emotionen. Und die Gefahr besteht auch, das habe ich auch einmal von einer Kinderpsychologin gehört, dass die Geschwisterkinder sagen, habe ich was falsch gemacht? Weint die Mama so? Oder ist der Papa jetzt so traurig oder vielleicht sogar gereizt einmal, weil ich was falsch gemacht habe? Mhm. Und wenn ich wirklich sage, was passiert ist, abgesehen davon, dass die Kinder ja auch die Schwangerschaft schon mitbekommen haben und sie wirklich integriere, also wir haben auch eben diese Metallsterne, da können sie auch was draufmalen und sogar bei der Grabstätte aufhängen. Wenn sie wirklich ein Teil davon sind und ja wirklich auch als Geschwister dieses Sternenkinds ernst genommen werden, glaube ich, ist das sehr hilfreich.
Kerstin, da musst du mir jetzt erklären, weil du hast eingehend gesagt, wir haben die Grabstätte, wo jetzt auch die Eltern dabei sein dürfen. Das impliziert ja, dass vorher die Eltern nicht dabei waren und das würde jetzt, also kannst du mir das erläutern?
Ja, gerne. Der Vorteil in Niederösterreich war, dass wir schon sehr lange Bestattungsgebot haben. Also von wirklich egal welcher Größe, wurden Kinder seit circa 30 Jahren, gibt es diese Grabstätte schon am St. Pöltener Friedhof West, mit schön gestaltet, mit Regenbogen und so weiter. Sie wurden bestattet. Ja. Es wurde auch wichtig genommen, es war dann relativ bald, dass sich Vereine gebildet haben, die Gedenkfeiern einmal im Jahr veranstaltet haben mit den betroffenen Eltern. Das haben sehr oft Ehrenamtliche gestaltet. Da gab es diese Leere Wiege-Organisation zum Beispiel, die das gemacht hat, die dann von der Manuela Schwabe, Gerti Zieselsberger und mir übernommen wurde mit Gute Hoffnung, jedes Ende. Aber es war lange, lange nicht möglich, dass die Eltern bei der Bestattung dabei waren. Das hatte einfach den Grund, das war noch eine Erdbestattung, also quasi so mit Kisteln. Und es wurde halt empfunden, das können wir den Eltern noch nicht zumuten. Es ist halt ästhetisch noch nicht so, dass man die Eltern dabei haben kann. Wie ich gekommen bin, war ich erstaunt drüber, weil es gab ja eine schöne Grabstätte und es wurde ja wertgeschätzt. Sie wurden bestattet, das wurde auch den Eltern gesagt. Übrigens in vielen Fällen weit vor anderen Orten, wo das noch nicht gemacht wurde. Aber mir war es halt auch wichtig als Seelsorgerin, dass die Eltern wirklich auch bei der Bestattung dabei sein können, weil das doch ein anderer Trauerprozess ist noch, wenn ich wirklich dabei bin. Das ist nicht anders als bei Erwachsenen. Lieben Menschen, die verstorben sind, die ich verloren habe. Und das war dann eigentlich ziemlich unkompliziert von Anfang an. Also eine sehr gute Zusammenarbeit auch mit der Pathologie. Das war eigentlich der erste Schritt. Mit vielen Leitungen. Das Team Sternenkind hat natürlich sehr viel dazu beigetragen, weil es gleich von vornherein von allen relevanten Professionen mitgetragen wurde. Und wir haben es jetzt geschafft, dass seit November 2024 war die erste Bestattung in Anwesenheit der Eltern. Und das ist mittlerweile ein Urnengrab, weil das einfach besser zu organisieren ist. Wo ich auch so gehabt habe, hoffentlich ist es nicht für die Eltern irgendwie irritierend für manche, vielleicht weil es eine Kremierung ist. Dem ist wirklich nicht so. Also ich höre ganz selten, eigentlich gar nicht in den letzten Jahren, dass das in irgendeiner Weise eine Irritation wäre. Und das ist jetzt auch wirklich sehr festlich, fängt das an in der Bestattungshalle, also in der Zeremonienhalle. Und wir gehen dann gemeinsam zum Grab und da kann man eben dann diese Sterne aufhängen und im Zusammenarbeit mit der Leitung der Seelsorge Martin Hochredlinger, der dann diese Bestattungen leitet, ist aber eine Bestattungsfeier, die wirklich für alle Konfessionen, Religionen offen ist Und natürlich auch für Eltern, die gar keiner Religion angehören. Das war uns wichtig. Und es hat keinen sozial schwierigen Faktor, weil es gratis ist. Es kostet nichts. Ist auch wichtig.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch Bestattung und überhaupt eine Grabstätte für diesen individuellen Trauerprozess. Es wurde gerade sehr viel genannt. Meine Frage wäre, wie wichtig sind Rituale generell? Welche Rituale kennt ihr? Welche gibt's da? Und was hat zum Beispiel gut geholfen? Was etabliert ihr zum Beispiel als multiprofessionelles Team?
Als multiprofessionelles Team haben wir das Sternenkinder-Dokument implementiert, wo wir gemeinsam alle miteinander hineinschauen können, was braucht die Mutter, was ist die Mutter auch schon alles befragt worden. Uns ist auch wichtig, dass nichts untergeht und vor allem, dass sie nicht über eine Frage 10-mal befragt wird, weil ich glaube, das ist jedes Mal wieder eine Wunde aufreißen. Da war uns ganz wichtig, dass wir was schaffen, wo jeder den letzten Stand weiß, ja, wie weit ist die Mutter, wie weit hat sie das jetzt schon verkraften können oder halt überhaupt akzeptieren können, wo sind wir jetzt gerade, in welcher Phase. Und da beginnt eigentlich für uns schon in der Pflege so ein Art Ritual, was wir mit den betroffenen Familien und Müttern eben durchgehen und sie betreuen dabei, um sie halt so gut wie möglich aufzufangen. Es ist ganz individuell, wie die Familien bzw. Mütter reagieren. Manche wollen wirklich Ruhe. Ja, es ist ja noch wichtig, dass man ab und zu einer kommt ins Zimmer. Der Partner, das ist mir auch ganz wichtig, der kann natürlich immer dabei sein. Ja, also das heißt, der Partner kann Tag und Nacht dabei sein, der darf die Frau, seine Frau begleiten. Und das ist uns auch wichtig, dass das wirklich ein jeder weiß, ja, weil manches Mal glauben auch die Frauen oder die Familien, wenn das halt kleinere Schwangerschaftswochen sind, dass der Mann nicht da sein darf. Und wenn der Mann aber daheim sein muss bei den Kindern, dann darf die Mutter oder Großmutter oder auch die beste Freundin da sein, die für die Frau wichtig ist in der Situation. Und das ist uns ganz wichtig gewesen, dass, und auch in der Erfahrung, das sind die ersten Informationen, was die Frauen, wenn sie zu uns auf die Station kommen, erhalten. Und das sind für uns schon so beginnende Rituale, wo das Pflegeteam weiß, okay, da können wir, so können wir beginnen, so können wir einsteigen mit der Familie, weil auch für uns in der Multiprofessionalität ist es nicht einfach, natürlich solchen Familien entgegenzutreten. Es stellt sich ja immer die Frage, was sagt man jetzt? Ja, das ist ja sehr schwierig. Es ist egal, was man sagt, weil es tut einfach weh. Das bleibt momentan. Der Schmerz ist einmal grundsätzlich einmal da. Und den kann man mit keinem Wort irgendwie wegreden oder wegsprechen. Somit versuchen wir da eben immer sehr wertschätzend auf die Familien zuzugehen. Und so sukzessive verschiedenste Fragen zu stellen und sich halt heranzutasten, dass sie wissen, was für ihre Möglichkeiten das es gibt, wann sie das wünschen. Wir wollen ihnen nur sagen, dass es halt die Seelsorge gibt, dass es die Psychologin gibt, wann dann die Geburt eben schon stattgefunden hat, ja, oder das Kind eben abgegangen ist, dass man einen Sternenkinderfotograf eben anrufen kann, dass das eben fotografiert werden kann mit der Familie alleine. Das sind lauter so Dinge, die, was wir eben so portionchenweise denen Familien mitgeben, damit sie sich halt selber entscheiden können, was für einen richtig und wichtig ist.
Genau, da möchte ich noch ergänzen, konkrete Rituale. Es ist schon, du hast schon einiges erwähnt, Fußabdruck, Handabdruck vom Kind. Das ist total schön, weil das kann man wirklich immer haben. Also das vergeht einfach nicht. Eine Locke vom Kind sollte es schon größer gewesen sein und schon Haare, das passiert wirklich immer wieder, dass auch Haare schon da sind. Ganz schön ist auch die Arbeit der Hebammen. Also ich muss sagen, auch noch lang vor großen offiziellen Teams oder Vorgangsweisen haben Hebammen sich eigentlich immer stark gemacht, dass Kinder würdig auch hergerichtet werden, dass Eltern sich noch gut verabschieden können. Es gibt auch Vereinigungen, das finde ich besonders berührend, von betroffenen Müttern, die auch selber ein oder vielleicht sogar zwei Sternenkinder schon haben und die sagen, wir wollen jetzt was für andere Sternenkindereltern machen und die nähen selber. Also Engeln oder basteln, Engeln, Herzen, Blumen. Und das wird natürlich dann auch den betroffenen Eltern mitgegeben. Gewand, ganz wichtig. Also es wird Kleidung genäht für Kinder, dass man es eben schön herrichten kann. Was ich auch sehr schön finde, manchmal passiert es ja, dass das Kind dann vielleicht doch schon auf die Pathologie kommt und dann kann es einfach aus rechtlichen Gründen nicht mehr zurückkommen. Und da habe ich auch schon einmal erlebt, dass es dort dann wieder würdig möglich ist, in diesem Haus zumindest zu verabschieden. Und da waren uns das Personal oft von der Pathologie ist ganz still dabei gestanden, hat sich Zeit genommen und das Kind ist schön hergerichtet dargelegen. Sehr gut ist auch, finde ich, dass Hebammen grundsätzlich immer Fotos machen vom Kind. Natürlich bleibt das ganz fest verschlossen im Sinne des Datenschutzes, weil einige Mütter sagen, na, ich werde es nicht sehen wollen. Und dann auf einmal sind Wochen vergangen. Das Ganze setzt sich, wie du gesagt hast am Anfang, gell? Man macht ja ganz unkontrollierbare Phasen der Trauer durch und plötzlich sage ich, warum habe ich es mir nicht angeschaut? Den Moment kriege ich nicht mehr zurück und dann gibt es aber wenigstens ein Foto. Mhm. Und dieses Foto können Sie dann direkt am Stützpunkt der Hebammen bei uns kriegen. Und das ist halt so wertvoll, finde ich, dass das nicht verloren ist. Ja? Also die Hebammen machen da schon wirklich jahrzehntelange wertvolle Arbeit, weil sie sind halt die Ersten bei diesem verstorbenen Kind von den Professionen her. Ja, ja, und wir von der Seelsorge machen natürlich, das freut mich sehr, dass dir das so geholfen hat, gell? Wie du das erwähnt hast, eben Segnungen von Kindern. Ich mache schon die Erfahrung, also das ist etwas, was mich sicher noch bis zur Pensionierung und darüber hinaus beschäftigen wird. Wann ist der richtige Zeitpunkt, zur Mutter zu gehen? Ich habe ganz lange gelernt, na bitte erst, wenn das Kind auf die Welt gekommen ist. Nicht immer. Also ich mache es jetzt meistens so, und da ist ja die Zusammenarbeit mit der Gynäkologie, wo sie ja meistens liegen, unglaublich gut, weil ich erfahre es sehr oft, Gott sei Dank. Und ganz oft sind ja die seelischen riesigen Belastungen schon gerade vor der Geburt. Ja, weil da muss ich ja auch noch warten, bis das Kind zur Welt kommt. Und das ist eigentlich eine ziemlich quälende Phase. Und ich sage dann ganz vorsichtig, passt jetzt, dass ich da bin. Das ist mein erster Satz. Ja. Und wenn ich dann, das spüre ich, glaube ich, dann recht schnell, na, ich brauche jetzt Ruhe mit meinem Partner und es ist eh schon alles zu viel, dann gehe ich sofort wieder. Dann sage ich, darf ich morgen kommen oder dann machen wir uns was aus oder einfach nicht. Wir haben ja auch den Folder entwickelt, dann kannst du zumindest einmal die betroffene Mutter ein bisschen lesen, was ist möglich. Aber ich bin selber erstaunt, ganz oft wird es angenommen. Ich war neulich bei einer betroffenen Mutter eine Stunde lang mit ihrem Partner, wirklich vor der Geburt ihres Kindes, weil es schon vor der Geburt es sie beruhigt hat, dass sie gewusst hat, okay, es wird erstens einmal wertgeschätzt. Es wird wahrgenommen, meine Trauer, diese schwierige Phase. Und sie wollen einfach konkret wissen, was passieren wird. Mhm. Und das kann ich Ihnen und natürlich auch alle anderen Professionen dann auch vorher schon sagen. Und das gibt Sicherheit.
Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, das Hauptthema, glaube ich, ist die Kommunikation, so wie du schon erwähnt hast. Wir haben halt leider die Erfahrung gemacht, bei der Diagnosenstellung sind wir weitergeleitet worden in eine Privatklinik nach Wien. Und da ist dann diese Leiterin mir gegenüber gesessen und uns wurde eben vorgeschlagen, wir sollen eine Plazentapunktion machen lassen, dass man eben diese Krankheit, wo sie im Raum gestanden ist, dass man die eben bestätigen kann oder ausschließen kann. Und diese Leiterin hat mir angeschaut und hat gesagt, warum wollen Sie eine Plazentapunktion? Ihr Kind stirbt ja sowieso. Also so haben wir das erfahren und das war so, genau. Und das ist was, das sind Worte, die brennen sich ein und die werde ich mein Lebtag lang werde diese Worte hören. Ja. Und dann gibt es natürlich wieder andere, wie du sagst, die Seelsorge, die was dann wieder reingeschaut hat, wie die dann schon in Linz war und eben auch gefragt hat, passt, kann ich da bleiben, soll ich gehen? Und das war einfach auch die Hebamme, die Schwestern, die waren alle so, wie du sagst, multiprofessionell. Und ich finde das auch total wichtig, dass die Fortbildungen haben und dass die da ein bisschen ein Gefühl kriegen dafür, auch die Ärzte. Und also, wie gesagt, diese Worte, die haben sie leider eingebrannt und das werde ich immer mit meinem Kind verbinden. Und das hat zusätzlich zu dem Ganzen, zu dieser ganzen Unsicherheit, zu dem Ganzen, wir wissen nicht, wie es weitergeht oder ob das überhaupt stimmt, schon sehr viel ausgelöst, ja. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und das, die Tatsache, dass diese Frau selber Mama ist, das war halt für mich dann noch einmal schockierender zu wissen. Weil ich mir gedacht habe, du hast selber ein Baby gekriegt und du hast selber ein Baby unterm Herzen tragen. Und also Kommunikation ist wirklich, man legt sowieso, glaube ich, alles viel mehr auf die Waagschale. Und ist jedes Wort zu viel, kann zu viel sein. Jedes Wort kann zu wenig sein. Und was du vorher gesagt hast, du weißt nicht, du hast nicht gewusst bei deiner Freundin, wie es damit umgehst. Ist. Ich habe das im Nachhinein von total vielen Menschen gehört. Ich hätte die eh voll gern zugenommen, aber ich habe nicht gewusst, ob das passt für die. Oder ich hätte eh voll gern mit dir auf einen Kaffee gehen wollen, aber ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll. Und das ist halt so das Einigspüren, gell? Das ist total wichtig, finde ich. Und ich habe einen Kollegen gehabt, der hat sich hingestellt und hat gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, was ich sagen darf und deswegen wollte ich die fragen, ob ich die einfach zuhören darf. Und das war so, ich war niemandem böse, ja, der was nichts gesagt hat. Es hat manche gegeben, die was gesagt haben, wir dann einfach so, wie wenn nichts gewesen war. Und manche haben es gesagt, na, willst du drüber reden oder eh nicht. Man weiß halt wirklich in dem Moment, glaube ich, als Freund oder Arbeitskollege oder wie auch immer, nicht, wie man umgehen soll damit, ja. Und das hat mir halt wirklich was gebracht. Der für die Zuhörnehmer. Und das war wirklich heilend, ja. Also ein Stück heilend, ja.
Wenn ich da was dazu sagen darf, das stimmt. Das in den Arm nehmen tut vielen Familien, vielen Müttern wirklich gut. Und wenn ich auch an der Stelle Pflegeperson bin oder eben diplomierte Pflegekraft, man ist trotzdem ein Stückchen Mensch. Und wenn das die Familien brauchen, dann mache ich das auch. Weil ich mir denke, wenn es jetzt in der Situation passt und sie brauchen das, dann weiß ich, ich habe jetzt was Gutes dann. Und dann ist das wichtig und das spürt man, ob sie das haben wollen oder nicht. Und darum, ich glaube, dass die Familien und Mütter gerade in der Situation das an schon sagen, was jetzt wichtig ist, was ich jetzt brauche, ob sie Ruhe brauchen oder ob sie reden wollen, ob sie wollen, also dass man sie auf die Bettkanten sitzt und nicht über dem Bett stehen bleibt, sondern dass man, sie brauchen Nähe. Sie, glaube ich, wissen ja gar nicht jetzt in der Situation, was passiert da jetzt eigentlich. Stimmt das? Ist das Realität oder ist das jetzt nur ein böser Traum? Und genau in diesem Traum muss man es einfach begleiten, wenn es für einen realisiert werden darf oder realistisch wird. Ich glaube, das sollte man wirklich der Familie oder deinen Müttern überlassen, wann die Zeit dazu da ist und wann sie bereit dafür sind. Und dieses kleine Sternchen hat die Böhm-Kerstin gerade, unsere Seelsorgerin, angesprochen. Dieses kleine Sternchen, dieses silberne, das, was wir eingeführt haben, das hat wirklich schon vielen Familien und Mütter Gutes gebracht. Wenn das nur ganz eine kleine Schwangerschaftswoche war und sie haben ein Kind verloren, das war wertschätzend für die Familie, weil sie ein Sternchen bekommen haben. Weil sie gesehen haben, wir erkennen das, sie haben jetzt ein Baby verloren. Ja. Und ich glaube, das ist eine ganz eine wesentliche Sache, dass sie da was in die Hand kriegen, das, was ein anderer Mensch verstanden hat und was ein anderer Mensch gesehen hat, nicht nur sie selber gespürt haben, da war was oder da war jemand, der was jetzt nicht mehr ist. Und das hat mich so beeindruckt, nämlich warum ich das sage, von einer Patientin. Weil die hat sich so gefreut über diesen Stern und sie hat gesagt, das ist so schön, dass das einfach nicht einfach so weggedacht wird, so wegrationalisiert wird. Und ich glaube, darum sind wir, und wir bemühen uns wirklich auf einen guten Weg zu sein. Und wir wünschen uns, dass die Menschen, die was leider Gutes wegen einem Sternenkind zu uns kommen, alle Wünsche, was sie auch auf dem Auge haben, zu uns sagen und uns spüren lassen, dass wir einen so gut wie möglich einen Weg begleiten können.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Ja, ich wollte nur, Kommunikation ist so wichtig und ich finde es ganz großartig, dass du ansprichst, dass wir auch in den Arm nehmen. Ja? Also ich glaube, professionelle Pflegepersonen nehmen in den Arm und ich möchte allen, ich habe viele Menschen beim Sterben begleitet und ich habe manchmal gewarnt und ich habe mich dann selber gefragt, naja, bin ich jetzt professionell, weil ich warne? Ja? Und habe dann einmal in einem Sterbeseminar den Peter F. Herdener, großartiger Psychotherapeut, gefragt, der ganz viel Sterbeseminare macht, wie schaut das eigentlich aus? Ja, und habe ihm das erzählt und er hat gesagt, Peter, das ist super professionell. Ja. Warnen ist total okay. Es wird nur dann zum Problem, wenn das Gegenüber glaubt, sie müssen sich um die kümmern. Ja. Aber insofern, ja, also es ist professionell, in den Arm zu nehmen und auch zu weinen. Und das möchte ich schon mal gesagt haben, weil ich glaube, das ist uns gar nicht so bewusst. Also es wird dann vielleicht, weinen wird manchmal als Schwäche gesehen. Nein, das ist es nicht. Ja, es ist Empathie und wir leiden ja nicht mit, sondern wir fühlen mit und das zeichnet uns, glaube ich, auch aus als Mensch, da zu sein, ja, drüber zu reden. Das ist wichtig und es ist gut, dass es hier auch angesprochen wird. Edith, ich muss dich jetzt fragen, du redest immer von kleiner Schwangerschaftswoche. Was steckt denn hinter dem Begriff kleine Schwangerschaftswoche?
Die kleine Schwangerschaftswoche, das geht bei uns bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Mhm. Das nennt man auch Missa der Borschen. Mhm. Und diese Familien und Mütter sind halt leider Gottes betroffen, dass das Kind nicht weiter wächst, dass die Schwangerschaft halt frustran ist und nicht in Ordnung oder es ist halt keine positive Herzaktion mehr zu sehen. Genau. Und hier muss halt dann abgewogen werden, wie halt diese Schwangerschaft leider Gottes beendet wird. Und egal, wie das dann ist, medikamentös oder operativ, wir versuchen da trotzdem, weil es für die Mütter und Familien ein kleines Kind ist, zu begleiten und ihm ihnen einen Sternchen auf den Weg zu geben.
Also ich bin ja Vater von 5 wunderbaren Kindern und wir hatten 3-mal eine kleine Schwangerschaftswoche, einen Mr. Borschen. Und einmal hat es einen chirurgischen Eingriff gebraucht, 2-mal ist das natürlich abgegangen. Mhm. Und wir haben einen ganz großartigen Gynäkologen gehabt, damals im AKH, der gesagt hat, wissen Sie, es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Ja? Alle reden nur über die Kinder, die sie kriegen und keiner redet über die Kinder, die sie nicht bekommen. Die Natur hat das schon eingerichtet. Wenn etwas nicht passt in dieser bis zu dieser kleinen Schwangerschaftswoche, ja, dass das dass man das Kind leider dann verliert. Ja? Aber er hat gesagt, es wird viel zu wenig darüber geredet und das löst dann bei der Frau, und ich bin keine Frau, weil ich bin als Vater auch immer betroffen gewesen und unsere Kinder haben es auch immer gewusst und wir haben auch ein Ritual dann gehabt, also wir haben immer Bohnen beerdigt, hätte ich jetzt gesagt, ja, und das haben unsere Kinder gewusst, löst bei den Frauen manchmal so ein, ja, ich habe es nicht, also ein Versagen aus, ja, dass ich es nicht geschafft habe, ein gesundes Kind auf die Welt zu bekommen, weil viel zu wenig darüber geredet wird, ja. Und wenn man diesem Thema mal ehrlich gegenübersteht, passiert das ganz, ganz oft. Und Steffi, du hast das eingehend gesagt, es passiert täglich, ne? Mhm. Aber die wenigsten reden drüber. Die wenigsten reden drüber, dass sie schon mal ein Kind verloren haben, sondern man redet immer nur über die Kinder, die man gekriegt haben. Und deshalb möchte ich nochmal mich bedanken, dass du da bist. Das ist so wichtig.
Voll gern.
Ich habe dich unterbrochen.
Überhaupt nicht. Wichtiger Satz. Das ist, geht eh genau in deine Richtung und auch in deine. Mir ist immer ganz wichtig, wenn ich seelsorgliche Gespräche habe, dieser Satz, du darfst, sie dürfen. Es darf auch die Fantasie sein, was habe ich für einen Anteil. Aber ganz wichtig, wie du sagst, Peter, muss ausgesprochen werden dürfen. Aber ich darf auch wütend sein. Ganz wichtig, ich darf als 2 Partner vollkommen verschieden reagieren. Und ganz, das wirst du vielleicht auch erlebt haben, Steffi, gell, dass vielleicht dein Partner und du ganz anders getrauert haben. Das darf, ganz wichtig, ganz oft, ich darf. Ich will jetzt meine lieben Schwester, die mir schon 3 WhatsApp-Nachrichten geschickt hat, nicht jetzt noch einmal erklären wollen, was passiert ist. Du darfst. Das sind manchmal ganz profane Tipps, wo ich dann sage, machen Sie eine WhatsApp-Gruppe, schreiben Sie einmal, wir wissen, ihr denkt an uns, wir wissen das zu schätzen, wir kommen auf euch zu, wenn wir soweit sind. Das ist so befreiend, einfach diese, oft machen sich die Eltern auch noch einen Kopf, wie können wir es der Familie erleichtern, dass wir jetzt ein Kind verloren haben. Das höre ich nicht selten. Ja. Und da ist wichtig, du hast irgendeinen, unter Anführungszeichen, wer ist schon neutral, wir sind alle keine neutralen Menschen, aber zumindest ein professioneller Mensch, sei es die Psychologin oder halt jetzt ich zum Beispiel als Seelsorgerin, sagen können, hey, es geht einmal um deine Trauer. Und du bist jetzt dran. Das heißt nicht, dass man das nicht zu schätzen weiß, dass meine Familie, meine Freunde empathisch sind. Aber es heißt sehr wohl, dass mein Tempo zählt. Wie du vorher gesagt hast, ne? Wann kann ich es annehmen? Wann brauche ich es? Wann brauche ich eine Umarmung? Wann brauche ich einfach nur Ruhe? Und ich will es jetzt nicht nochmal erklären. Großes Thema Arbeitsstelle. Ganz schwierig, wenn die Kollegen, Kolleginnen mitbekommen haben, ich bin schwanger gewesen. Oder meine Partnerin erwartet ein Kind. Das ist auch oft, das habe ich jetzt auch wieder beim Kreuz und Quer Beitrag von einem Vater direkt gehört jetzt, und das habe ich auch Seelsorgern oft gehört, wir Männer müssen gleich wieder arbeiten. Aber wir trauern auch. Ja. Das ist auch etwas, du hast schon den Rainer Jurate erwähnt, die ja diese wertvolle Grazer Fortbildung machen, auch interprofessionell. Mein Sternenkind, das ist sehr fein. Die enttabuisieren auch sehr stark. Und der Rainer hat einen ganzen Dia-Vortrag gemacht über trauernde Väter, wo er wunderschöne Fotos gemacht hat, weil er ist ein Sternenkinderfotograf auch hauptsächlich. Und wo sie ihr verstorbenes Kind im Arm halten. Also, dass die Väter einfach auch nicht nur die Bystander und Unterstützer sind, sondern selber ihre Trauer haben. Ja.
Das hört man aber bei euch raus. Ihr redet ja immer von den Eltern. Ja, das ist
auch
gut.
Wichtiger. Was ich jetzt noch kurz anmerken möchte, eben Kommunikation, eben das Wichtigste, einfach dem Ganzen Platz zu geben, einen Raum zu geben. Und der Peter hat vorher was erwähnt, was ich auch ganz, ganz, ganz wichtig finde, ist einfach diese Ängste, die man hat, diese Angst, eben versagt zu haben, oder aber auch vielleicht diese Ängste, wenn es um eine erneute Schwangerschaft geht. Wie geht man damit um? Was gibt's da für Möglichkeiten? Weil das sind ja Ängste, die dann wahrscheinlich präsent sind und da sind und auch mit Emotionen begleitet sind, die eben für die Person da sind. Aber wie kann man damit umgehen? Was gibt's da für Möglichkeiten?
Also ich habe die 2 Folgeschwangerschaften eigentlich 9 Monate Angst gehabt. Egal vor welcher Ultraschalluntersuchung, egal vor welcher Blutabnahme, es wurde die Angst war immer da. Es war auch beim Florian seiner Geburt. Ich habe total zum Warnen angefangen, weil der Bub nicht geschrien hat. Und das war für mich so ein Flashback. Und ich hab zum Doktor gesagt, warum schreit dieses Kind nicht? Und er hat zu mir gesagt, er schaut halt, gell? Also er hat gar nicht geschrien, aber er war halt da. Aber das war einfach diese Angst.
Jetzt ist nicht zu
schreit er nicht, gell? Und ja, also ich kann das gar nicht beantworten. Ich habe wirklich 9 Monate Angst gehabt. Und bei meiner letzten Tochter war halt dann auch der Herzfehler ein Thema, weil sie hat ein Lucherl im Herzen und sie war viel zu klein. Und dann hat es geheißen, da könnte sein, dass sie Down-Syndrom hat. Und diese ganze Prozedur wieder, diese ganze Plazenta-Punktion wieder, man war in meiner Entscheidung, ja, aber das Ganze wieder durchzuleben und wieder diese Angst zu haben, da passt irgendwas nicht. Unsere Tochter ist Gott sei Dank gesund zur Welt gekommen. Das Loch im Herzen hat sie dann verschlossen. Aber das war halt wieder so ein Triggerpunkt, sage ich. Ja, und somit war dann sowieso, also wie die Annika dann zur Welt gekommen ist und sie war dann auch noch auf der Intensivstation eben zur Beobachtung. Und da sieht man halt dann schon wieder die ganzen Babys, die was leider nicht gesund sind. Ja, macht schon wieder was an mit an, ja. Aber welche Angebote das gibt jetzt in einer Folgeschwangerschaft, kann ich da leider nicht sagen, weil ich da einfach nur gehofft, dass die 9 Monate so schnell wie möglich umgehen und dass ich ein gesundes Baby in meine Arme habe.
Hätte es Angebote für die Steffi geben?
Ja, es gibt, also zum einen gibt es eben auch zum Beispiel von der Manuela Schwabe und Gerti Zieselsberger gibt es zum Beispiel Selbsthilfegruppen, wo man natürlich sowas ansprechen kann. Das gibt es auch verteilt in Österreich. Gott sei Dank immer mehr, man hat auch erst entstehen müssen. Mir persönlich ist wichtig, und das gilt natürlich auch für die KollegInnen von der Psychologie zum Beispiel, dass man sagt, sie sind jetzt stationär aufgenommen, aber wenn sie nach Hause kommen, hier ist meine Nummer, sie dürfen wirklich gern nochmal auf 1, 2, 3 Gespräche kommen, auch mehr, wenn es Not tut. Ich mache zwar die Erfahrung, dass das leider relativ wenige machen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich in den Ort Krankenhaus nicht unbedingt mehr zurückkehren will, weil ich muss diese Gespräche natürlich im Krankenhaus führen. Alles andere wäre unprofessionell. Aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, sie wissen, das Angebot gibt's. Ich muss da nicht nochmal die Story erzählen, weil die Seelsorgerin hat mir begleitet, wie ich gerade da war. Und es kostet nichts, ich muss nur anrufen. Und dann gibt es natürlich Außenstellen, also das haben wir auch, geben wir auch mit, haben wir teilweise auch im Folder drinnen, also Hinweise auf Homepages, eben Selbsthilfegruppen, natürlich psychotherapeutische Begleitungen. Einiges davon ist Gott sei Dank kostenfrei, manches schon mit Kosten verbunden, keine Frage. Ich denke mal schon, dass dieses Angebot sehr relevant ist, auch wenn ich wieder schwanger werde, ne? Dass ich dann auch drüber reden kann, über meine Ängste. Ja.
Aber das ist halt, glaube ich, die große Hürde dann zu nehmen. Und ich glaube, das ist schon nur sehr verwurzelt in unserer Gesellschaft.
Das glaube ich auch, ja.
Weil dann hört man ja auch, also wir haben viele, viele Wortmeldungen gehört, die was halt dann wieder die so versetzt haben, was halt auch, dass die so, zum Beispiel war, geh, du wirst eh sicher wieder schwanger. Hm. Oder ja, dann hat es halt nicht sein sollen.
Ja.
So quasi, du halt einfach weiter, wie wenn nichts gewesen war. Und das ist diese Hürde, glaube ich, was ich jetzt gerade gemeint habe, dass es schon sehr schwierig ist, dass man dann selber über seinen Schatten springt und sagt, okay, dann hole ich mir halt diese Hilfe, wenn ich das haben will. Weil es schon sehr, wie soll ich sagen, es ist nach wie vor ein großes Tabuthema und über das spricht man nicht. Und wenn man rausgeht, das ist, ja, du hast halt ein Baby verloren. Aber gesprochen wird drüber nicht. Und mir ist es für mich so wichtig, und das wissen auch meine Freunde, das weiß auch meine Familie, dass auch über die Luisa gesprochen wird. Und dass auch ihr Name ausgesprochen wird. Und das war, wie wir vorher gesprochen haben, mit den 500 Gramm, unter 500 Gramm, weil sie ja offiziell nicht existiert hat. Aber mein Kind hat trotzdem 10 Zehen gehabt, und mein Kind hat trotzdem 10 Finger gehabt, und mein Kind hat trotzdem ein Gesicht gehabt. Ja. Und das ist trotzdem immer mein Baby. Und aber es wird ja von der Gesellschaft leider nur alle nach wie vor totgeschwiegen, sage ich jetzt. Ja.
Wie du schon sagst, das ist ein großes Thema, das totgeschwiegen. Trotzdem finde ich das eigentlich schade, weil gerade in unserer Gesellschaft, wo wir immer moderner werden, darf man wirklich nicht vergessen, dass ein bisschen eine Menschlichkeit überbleibt. Ja. Und diese Menschlichkeit, die sehe ich, dass man betroffenen Familien und Muttis dort Zuwendung gibt. Natürlich ist es schwierig, richtige Worte zu finden, aber gerade bei uns in der Pflege, glaube ich, sollte man da gut drauf schauen. Und was ich immer deinen Müttern und Familien mitgebe, das ist, dass sie keinen Druck nicht machen. Weil, wie du schon angesprochen hast, Peter, sie machen sich dann Sorgen, dass sie Angst haben, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Man kann nichts falsch machen als Mama, weil man arbeitet immer aus dem Instinkt heraus oder man reagiert immer aus dem Instinkt heraus. Und ich glaube, das ist, wenn die Kinder auf der Welt sind, ist das Richtige, wenn man aus dem Instinkt einer liebevoll die Erziehung zutage werden lässt. Und wenn sie in unserem Bauch nur wachsen, dann fühlt man es ja auch mit, was sie brauchen. Und wenn das halt dann gerade einmal nicht ist und halt dann leider einen traurigen Ausgang genommen hat, sollte man das, glaube ich, was wichtig war für die Familien, dass sie sich nicht so einen Druck machen, dass sie sich Zeit geben, dass das wirklich eine Zeit haben, dass sie das verarbeiten. Und das ist auch, glaube ich, so eine Sache, die wünschen sich so sehr dann ein Kind, dass sie dann selber so unter Druck setzen, dass das, was nachher für die Familien nicht gut ist. Und da haben wir schon öfters Gespräche geführt und die sagen dann schon oft, ja, sie haben da recht, ich habe Angst, ich mache mir jetzt Sorgen, dass ich zu alt werde, dass ich kein Kind mehr kriegen kann. Aber ich glaube, ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich die Zeit auch selbst gibt, das zu verarbeiten dürfen. Und dann passiert das, glaube ich, die Natur macht dann eh ihren Weg, wenn man sich wirklich ein Kind wünscht. Und da kann ich nur jeder Familie alles Gute wünschen und dass das alles so wird, wie sie sich das vorstellen.
Aber da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Punkt, gesetzliche Regelung, wie du sagst, dass man sich die Zeit nehmen kann, dass man dieses Loch, was sich da auftut, wo man da wirklich reinfällt, dass man da irgendwie wieder rauskraxelt und nicht, dass man im Hinterkopf immer hat, ich muss arbeiten gehen oder ich muss diesen Alltag wieder finden. Und ich habe jetzt die Hoffnung, das habe ich mir heute in der Früh wieder gedacht, dass da irgendjemand zuhört, der was da irgendwie sitzt und den Hebel in der Hand hat und sagt, hey, da müssen wir wirklich was machen. Und es gibt so viele Petitionen, es gibt so viele Unterschriftenaktionen, es gibt so viele Aufschreie, ja, dass sich da was ändert. Und ich hoffe wirklich, dass das jemand hört und der was so denkt, ja, diese Kinder haben genauso ein Recht, gehört zu werden, gesehen zu werden. Und auch die Mamas haben das Recht. Und die Papas natürlich auch.
Ich übernehme jetzt die Rolle vom Oliver, nämlich der ruft immer zu einem Appell auf und ich glaube, ich mache das jetzt schon fast zu spät, weil Edith, du hast eigentlich schon einen Appell rausgegeben. Steffi, du auch gerade. Kerstin, hast du einen Appell für unsere Zuhörerinnen, für die Politik, für die Entscheidungsträger?
Ja, eben auch. Traut euch von selber zuzugehen auf die betroffenen Familien. Genau das, was du sagst, Steffi, nicht tabuisieren, traut euch drüber zu reden. Aber auch immer mehr Angebote zu schaffen für nachher. Das sehe ich schon auch, genauso wie du. Also ich habe jetzt zweimal Workshops auch angeboten für Sternenkindereltern. Und da war eine Dame dabei, die hat vor 30 Jahren ihr Kind verloren. Und das hat mir so stark bewusst gemacht, es wird angenommen. Und gerade von Zeiten, wo noch viel weniger gut damit umgegangen wurde, es ist noch sehr viel Luft nach oben. Das glaube ich auch. Und unbedingt auch kostengünstige. Das ist mir nämlich wichtig, dass der Sozialfaktor nicht so wichtig ist. Ja? Mhm. Angebote schaffen für die Zeit, wo sie zu Hause sind, wo einem die Decke am Kopf fällt, wo man sich vollkommen überfordert fühlt. Wir bewegen uns in die richtige Richtung, gehen wir weiter. Und ja, ein kleiner Satz noch, wir planen jetzt deswegen auch eine Fortbildung fürs Haus, um eben so schöne Do's and Don'ts auch zu betonen. Zum Beispiel, kannst du eh noch ein Kind kriegen und solche Sätze, die nicht helfen, zu vermeiden. Ja. Mhm. Dankeschön.
Edith, ist alles gesagt? Willst du? Ich glaube, es ist alles gesagt, oder Steffi?
Danke, ja.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Peter, aber ich habe heute ganz, ganz viel mitnehmen dürfen und ich finde diese Podcast-Folge auch irrsinnig wichtig, wenn man vielleicht eben Menschen erreicht, die wirklich dann diesen Hebel in Gang setzen. Aber ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch diesen Fokus ein bisschen gehört haben, dieses, ich darf mir Zeit nehmen, ich darf mir die Zeit geben, ich darf dem Ganzen einen Raum geben, um das zu kommunizieren für meine Emotionen, für Gefühle, für Ängste. Und was ich mir auch ganz stark mitgenommen habe, ist einfach dieses Ich darf jetzt auch einmal nicht antworten, wenn ich nicht will. Und das sind so die Punkte, die mir jetzt total noch in Erinnerung und prägend geblieben sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Peter.
Ja, mir geht's wie dir. Ich war sehr angespannt vor dem Podcast. Ich bin total froh, dass wir ihn gemacht haben. Danke, Kerstin, dass du dabei warst, wieder als Host. Das war fein mit dir. Danke, Steffi, dass du stellvertretend für ganz viele Mütter hier bei uns warst im Besprechungsraum G1.3.
Danke, dass ich meine Geschichte erzählen habe dürfen, dass ich die Geschichte von meiner Tochter erzählen habe dürfen. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Mamas das hören und sie wirklich diese Hilfe annehmen. Die, was jetzt ja Gott sei Dank immer mehr gibt.
Danke an Edith Trinkel und Kerstin Böhm und auch an Sabine Köllner, dass ihr dieses Team Sternenkind gegründet habt und dass ihr euch so einsetzt für die Eltern. Und ich sage jetzt bewusst Eltern und nicht nur Mütter, weil wir Väter ja auch betroffen sind. Super, dass ihr da wart, fein war's. Dankeschön.